Heute Morgen predige ich über den Römerbrief, Kapitel 6, Vers 19 bis 23. Römer 6, Vers 19 bis 23. Da heißt es, ich rede nach menschlicher Weise wegen der Schwachheit eures Fleisches, wie ihr nämlich eure Glieder dem Dienst der Unreinheit und der Gesetzwidrigkeit zur Ausübung der Gesetzwidrigkeit hingegeben habt, so gebt jetzt eure Glieder dem Dienst der Gerechtigkeit hin zur Heiligung. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Denn ihr Ende ist der Tod. Jetzt hingegen, da ihr von der Sünde befreit, aber Gott dienstbar geworden seid, habt ihr eure Frucht für die Heiligung und als das Ende ewiges Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich denke, dass die meisten von uns in irgendeiner Weise Geld verdienen, sei es persönlich oder vielleicht der Ehepartner, oder dass sie von einer Unterstützung leben oder einer Rente. Wir fragen uns oft, was springt dabei heraus, was verdiene ich? Und viele Schüler gibt es, die in den Ferien freiwillig arbeiten, damit sie Geld verdienen, was weiß ich, für eine Reise, für ein Fahrrad, für irgendeinen Stereoturm oder sonst etwas, was ihnen Freude macht. Wenn wir etwas Gutes verdienen, sind wir begeistert. Und wenn man irgendwo mehr oder besser verdienen kann, sind wir auch bereit, die Stelle zu wechseln. Hier in diesem Abschnitt ist von Verdienst die Rede, aber ein Verdienst, den niemand haben möchte. Da heißt es nämlich, alles, was du als Sold bekommst, Sold ist ja ein Bild für den Lohn der Soldaten, alles, was du verdienst, ist der Tod. Stellen Sie sich vor, Sie wären bei einer Arbeitsstelle beschäftigt und er würde sagen, für jede Stunde, die du hier arbeitest, kriegst du irgendwas noch weggenommen in deinem Leben. Dein Leben wird immer mehr zerstört. Würden wir alle sagen, das ist komisch, so eine Arbeitsstelle gibt es doch gar nicht. Aber die Bibel sagt, der Sünde Sold ist der Tod. Das heißt, der Mensch trägt in seinem Leben den Todeskeim in sich. Ja, wenn jemand von uns hier eine ansteckende Krankheit hätte, vor kurzem soll ja irgendwo in Russland wieder die Cholera aufgetaucht sein. Angenommen, da käme jetzt jemand rein, der die Cholera hätte und würde dann jeden von uns herzlich begrüßen. Ich denke, da wären wir alle nicht begeistert. Wenn wir wissen, er ist krank, weil wir denken, oh, die Gefahr ist viel zu groß, dass er uns infiziert. Und so trägt der Mensch in sich den Todeskeim. Das steht ja in der Bibel, gleich zu Beginn wurde dem ersten Paar gesagt, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr des Todes sterben. Und die aßen davon, sind zwar nicht tot umgefallen, aber dadurch kam der Todeskeim in die Welt, der sogar in die Tierwelt ging, und man müsste heute auch sagen, auch in die Pflanzenwelt. Wenn wir Dinge anrühren, bringen wir den Tod mit. Manche reden schon vom Sterben der Nordsee, andere trauern diesen tropischen Regenwäldern nach, die ihr Leben verlieren durch die Profitgier irgendwelche unbedachten Akteure. Andere fürchten sich, weil ihre Gummimoral sie vielleicht doch nicht an AIDS vorbeiführen kann. Das wissen sie nicht ganz genau. Es gibt viele Gründe, oder das Ozonloch, was immer noch unkontrolliert, eventuell sogar größer wird. Wir tragen einen Todeskeim in uns und alles, was wir anrühren, ist von dem Zerstörungstrieb befallen. Wenn man das Alte Testament einmal liest, wird man feststellen, dass je nach dem Verhältnis zu Gott, ob das gut oder schlecht war, auch die Natur mit gesegnet war oder mit zerstört wurde. Wenn das Verhältnis gut war, gab es Regen zu seiner Zeit, alles wuchs richtig, es gab keine Armut. Wenn das Verhältnis schlecht war, verschloss sich der Himmel, teilweise gab es riesige Naturkatastrophen. Denken wir an den Untergang von Sodom und Gomorra, wo die ganze Natur zerstört wurde, oder an die große Sintflut. Der Todestrieb geht also bis in die Natur hinein. Alles, was ich verdiene in Gottes Augen, ist der Tod. Und wenn jemand mit dem Tod zu tun hat, weiß er, wie unangenehm das ist oder wie furchtbar auch ein Weg des Sterbens sein kann, wenn man ihn begleiten muss und doch nichts daran verändern kann. Der Einzige, der nicht sterben musste, war Jesus. Denn er hatte diesen Todestrieb der Sünde nicht in sich. Aber er starb dann freiwillig, weil er sagte, ich bin nicht gekommen, damit mir gedient werde, sondern damit ich diene und mein Leben gebe zur Erlösung für viele. Das heißt, er wollte durch seinen Tod am Kreuz eine Bresche schlagen in diese Mauer des Todes, die durch Schuld entsteht, und sagte, weil eure Schuld jetzt vergeben wird, deshalb schenkt euch Gott das Beste, was es überhaupt für euch gibt, wenn ihr an mich glaubt, nämlich das Geschenk des ewigen Lebens. Dass ihr nicht in Ewigkeit auch noch im Abseits steht, sondern dass ihr ewig angenommen seid. Die Bibel spricht ja von einem zweiten Tod, das wissen die wenigsten Leute. Der zweite Tod wäre die Hölle, dass man ewig in der Selbstzerstörung bliebe. Und die Bibel sagt, Jesus ist gekommen, um uns vor diesem Gericht der Hölle zu bewahren und uns das ewige Leben zu erschließen. Ein Christ steht im Schnittpunkt von zwei Strömungen, einmal diesem Todestrieb der Welt und dann diesem Lebenstrieb, der durch den Glauben an Jesus in sein Leben kam. Der Paulus vergleicht es mit zwei Arbeitgebern, allerdings nicht heutiger Art, sondern er spricht von zwei Herren, die Sklaven besitzen. Sklaven waren die Arbeitskräfte, die Tag und Nacht zur Verfügung standen und nicht bezahlt wurden. Und er sagt, einst hattet ihr einen Herrn, dem ihr gedient habt, der hieß Sünde. Und der Dienst sah aus, dass er unrein war, gesetzwidrig und ungerecht. Das heißt, ein ausgesprochen mieser Dienst, schmierige Lebensbedingungen, ungleiche Lebenschancen und es hat euch eigentlich bei Licht gesehen keinen Spaß gemacht. Im Rückblick habt ihr euch sogar geschämt über diese Zeit. Aber jetzt habt ihr einen neuen Arbeitgeber, einen neuen Herrn, das ist Jesus, und da sieht es alles ein bisschen anders und besser aus. Er beschreibt diesen alten Dienst mit drei Stichworten, er war unrein, gesetzlos, ungerecht. Unrein bezieht sich meistens auf geschlechtliche Dinge. Die Heiden, die Römer zu der damaligen Zeit, hatten gar kein Wort für Keuschheit. Die hatten keinen Begriff Keuschheit, den gab es nicht. Das kam eigentlich dann erst in der Bibel als neue Vokabel auf sie zu. Und damals war es so, wenn Mädchen geboren wurden, hat man sie nach der Geburt, wenn man sie nicht wollte, einfach nachts auf das Forum gelegt. Manchmal lagen da ein paar hundert Kinder am Morgen, die man wegräumen musste, noch lebend. Und manchmal sind mit diesen Kindern schlimme Dinge passiert, dass dann irgendein Bordellbesitzer sie eingesammelt hat und Nachwuchs großzog für seine späteren Geschäfte. Es war also sehr unerfreulich. Ich denke, dass heute dieses Wort Keuschheit auch bei den meisten nur ein müdes Schulterzucken oder ein hämisches Lachen hervorrufen würde. Der jüngste Vater, soweit ich hörte, ist 11 Jahre alt und die jüngste Mutter, soweit ich weiß, 8,5 Jahre. Also dort, wo man denkt, das ist biologisch kaum mehr möglich, ist einfach schon diese Vermischung da. Viele junge Menschen sind wie aufgebrochene Autos. Das Auto ist nicht mehr abzuschließen. Irgendjemand hat es einmal erbrochen und jetzt kann es jeder benutzen. Es steht sozusagen auf der Straße zur allgemeinen Verfügung. Unrein ist ein Zustand, der nicht so schön ist, aber ich denke, dass auch für uns bei vielen der Begriff Keuschheit überhaupt keine Vokabel ist, die jemals ins Denken käme. Und dass wahrscheinlich jeder auf diesem Gebiet irgendwo seine Kämpfe und vielleicht auch seine Niederlagen hatte oder hat. Der zweite Begriff wäre gesetzlos. Gesetzlos. Gesetze sind normalerweise gemacht, weil sie wichtig sind und gut sind. Gesetzlos hieße, dass ich entweder die Gesetze nicht kenne oder mich bewusst davon entferne. Heute in manchen Diskussionen, vielleicht wird jemand gleich merken, worum es geht, heißt es, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Stellen Sie sich vor, da gibt es Gesetze. Ein Gesetz sagt, klar, das ist so. Das zweite Gesetz sagt, das ist so. Und dann sagt einer, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich von vornherein bereit bin, diese Gesetze nicht gelten zu lassen. Denn sonst brauchte ich ja meinen eigenen Weg gar nicht zu finden. Da könnte ich mich ja an diese Vorschriften halten. Woran ich denke, wird vielleicht manche schon gemerkt haben, Das fünfte Gebot heißt, du sollst nicht töten. Der zweite Grundartikel unserer Verfassung heißt, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das heißt, zwei klare Gebote, eines von Gott, eines von Menschen. Aber in diesem Gespräch über den Tod und das Leben ungeborener Kinder sagt man dann, jeder muss seinen eigenen Weg suchen und finden. Das heißt, man ist von vornherein bereit, gesetzlos zu leben, indem man die geltenden Gesetze gar nicht in Betracht zieht, denn sonst brauchte ich meinen Weg ja nicht mehr alleine zu suchen, sondern könnte mich an das Recht halten. Deshalb ist dieses Leben, in dem Jesus noch nicht der Herr ist, auch ungerecht. Ich bin nur auf meinen eigenen Vorteil bedacht, auf das, was mir mein Leben angenehmer zu machen scheint. Wobei wir manchmal uns oder auch andere beobachten können und feststellen, das sogenannte angenehme Leben zerstört das Leben. Das sogenannte süße Leben ist auf die Dauer oft das bittere Leben geworden und hat Konsequenzen, die nicht sehr schön sind. Könnte man lange drüber reden, unrein, gesetzlos, ungerecht, so beschreibt die Bibel die Zeit auch unseres Lebens, nicht nur irgendwelche anderen Leute, ehe wir Jesus kennenlernten. Dem wird man normalerweise nicht zustimmen, sagt, ich bin ein bisschen vielleicht gefährdet auf jedem Gebiet, aber so schlimm ist es doch nicht. Aber im Rückblick, wenn wir Jesus kennenlernen, werden wir vieles, über das wir uns früher gefreut haben, hinterher als Scham empfinden. Vielleicht hat man vorher irgendeinen Partner erobert und war stolz darauf und sagte, guck mal, du, habe ich geschafft. Und hinterher sagt man, es tut mir leid, ich habe ihn eigentlich nur für meine persönliche Befriedigung, ja, wie soll man sagen, missbraucht, mir unter den Nagel gerissen. Oder ich habe meinen eigenen Weg gesucht und hinterher sagt man, nein, es war eigentlich nur Schuld. Oder der Zweck heiligt die Mittel und hinterher sagt man, nein, es waren unlautere Methoden, vergib mir. Oder ich habe andere zur Seite geschoben, man muss ja hart sein und hinterher sagt man, oh, ich war eigentlich nur lieblos. Das heißt, unser Leben wird sich verändern, wenn Jesus der Herr ist. Dann wird nicht mehr die Sünde dieser Chef sein, sondern Jesus. Ein Sklave kann nicht zwei Herren dienen. An der Stelle wird unser Bild ein bisschen gesprengt. Ein Sklave kann immer nur einem Herrn dienen. Wenn der andere käme und sagte, hör mal, du musst jetzt was für mich tun, dann ginge das nicht. Bei Christen ist es leider doch ein bisschen möglich, dass man auf der einen Seite an Jesus denkt und sagt, ich würde gerne dir folgen und tu das auch, und auf der anderen Seite aber auch Dinge macht, die nicht in Ordnung sind. Das heißt, wir spalten uns manchmal im Herzen so ein bisschen auf. Auf der einen Seite folgen wir Jesus, auf der anderen Seite folgen wir trotzdem der Sünde. Die Bibel spricht da von zwei Naturen, aber es liegt an uns, welche der zwei Naturen sich durchsetzt. Wir kennen das Bild, das viele von uns kennen. Da war die Rede von einem Indianer, der sagte, ich habe einen schwarzen und einen weißen Hund in meinem Leben und die kämpfen immer miteinander. Der weiße Hund sozusagen, das Bild, Leben mit Gott, schwarzer Hund, Leben der Sünde. Und da fragte einer, wer von den Zweien gewinnt denn den Kampf? Und da sagte er, immer derjenige, den ich besser füttere. Das heißt, es läge an mir, wo der Schwerpunkt meines Lebens liegt, ob er mehr in der Hingabe an Jesus ist oder mehr in die Sünde hinein abrutscht. Sünde von Christen ist in meinen Augen selten plumpe Unmoral. Ich denke, dass unsere Hauptsünde die Trägheit ist. Dass wir zu träge sind, uns in Bewegung bringen zu lassen für Gott und für seine Ziele überhaupt ein volles Gespür zu entwickeln. Der neue Herr wäre also Jesus, der uns das Geschenk des ewigen Lebens macht. Ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied sehen. Auf der einen Seite steht das Wort Verdienst. Der Sünde sollt, der Verdienst der Sünde ist der Tod. Und auf der anderen Seite steht das Wort Geschenk. Das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, alles, was ich mit meinen eigenen Anstrengungen erreichen werde im Leben, geht nie an diesem Selbstzerstörungstrieb der Sünde vorbei, diesem Tod. Aber alles, was Gott mir schenkt, ist ewige Qualität, ewiges Leben. Insofern scheidet dieser Verdienstgedanke vor Gott völlig aus. Wenn jemand Gott sagt, manchmal gibt es ja so Leute, die sagen, ich habe das und das getan, also wenn einer den Himmel verdient hat, dann doch mit Sicherheit ich. Die haben eigentlich nicht begriffen, dass ich alles, was Gott mir geben möchte, nur geschenkt bekomme. Verdient habe ich mir gar nichts. Ein Geschenk muss natürlich auch bezahlt werden. Und derjenige, der das Geschenk des ewigen Lebens bezahlt hat, ist Jesus. Mit der Hingabe seines Lebens in den Tod hat er die Voraussetzung dafür geschafft. Nun, wenn ich mein Leben Jesus hingebe, hat es Auswirkungen, dass ich mich von Sünde loslöse, dass ich sie auch konkret bekenne, damit ich weiß, in meiner Vergangenheit sind keine Dinge mehr, nach Möglichkeit, die unbereinigt sind. Ich habe sie alle irgendwo bekannt und bin losgekommen von ihnen durch Vergebung oder auch durch Wiedergutmachung, soweit möglich, und weiß, das ist erledigt. Davon habe ich mich abgelöst von diesem alten Herrn, der so viel Schuld in mein Leben brachte, und möchte mit Jesus ihm zur Verfügung stehen. Und da heißt es, wir haben eine Frucht zur Heiligung. Heiligung bedeutet nicht, dass ich irgendwo in einem Geschäft so eine Charakterfeile kaufen kann und jetzt die Ecken in meinem Leben abfeile, sondern Heiligung bedeutet, dass ich immer mehr mit Jesus eins werde, sodass er seinen Charakter und sein Wesen in das eigene Leben überträgt. Und da weiß jeder von uns, dass das manchmal deutlich ist und manchmal leider gar nicht so deutlich ist, dass Gott noch sehr viel Arbeit hat mit uns. Wenn ich Jesus gehöre, dann möchte er auch über mich verfügen. Und an der Stelle habe ich jedes Jahr ein Problem mit Konfirmanden, die ja auch hier vorne sitzen, darüber freue ich mich. Es gibt immer wieder viele junge Menschen, natürlich auch ältere, die gedanklich der Bibel zustimmen, die sagen, das ist richtig, das finde ich gut, darüber freue ich mich. Sie sind überzeugt davon, aber Gott möchte nicht nur überzeugte Menschen haben, er möchte Menschen haben, die ihr Leben ihm zur Verfügung stellen. Die sagen, hier bin ich, ich bin gespannt, was du mit mir und durch mich tust. Und ich stelle fest, dass immer wieder junge Menschen, die nur eine Überzeugung haben, diese Überzeugung irgendwann wieder verlieren, es sei denn, dass sie ihr Leben Jesus zur Verfügung stellen und in Kontakt halten mit seiner Gemeinde. Das ist einfach ein wichtiger Punkt zum Nachdenken, sicher nicht nur für junge Leute. Was kann ich für Gott tun? Etwas, was gar nichts kostet und immer möglich ist, ist beten. Der Segen des Gebetes ist sehr groß für sich und für andere, auch für eine Gemeinde, auch für eine Firma. Wenn die Firma wirklich betende Mitarbeiter hat, die auch für Gespräche und Entscheidungen und Vorgänge und Entwicklungen beten, glaube ich, dass das große Bedeutung hat. Kontakte könnten wir knüpfen, praktische Dienste tun. Vom Besen bis zur Schreibmaschine kann man alles einsetzen für Gott, auch das Telefon, Bücher. Man kann seine eigene Bildung für Gott einsetzen, sein Auto, seine Wohnung und auch sein eigenes Geld. Gott ist bereit, das zu gebrauchen und vieles mehr. Und wenn ich spüre, ich dürfte etwas für Gott tun, dann war es eigentlich ein Geschenk von ihm. Ich konnte nicht sagen, ich habe das gemacht. Ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du mich an der Stelle gebrauchen konntest. Und was dabei herauskommen kann, ist Dank gegen Gott und Lob Gottes. Alles, was wir verdienen, das heißt so mit eigener Kraft zusammenscharren, trägt den Todestrieb in sich. Alles, was Gott schenkt, ist Leben. Das heißt etwas, was nach oben führt, was heilt, was Dinge wiederherstellt, bis hin in den Bereich der Natur oder auch der menschlichen Beziehungen. Darüber können wir sehr froh sein. Christen sind in sich leider oft ein bisschen gespalten, dass sie sowohl dem einen Herrn dienen als auch dem anderen. Aber ich habe die Entscheidung, dass ich mein Leben immer mehr Jesus als Herr zuwende. Ich möchte mit einem Lied schließen, das viele kennen und auch manche sehr lieben, wo ausgedrückt wird, was Gott, was Jesus mir alles bedeutet. Da heißt es, Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr, bist du. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her, ohne dich, wer nehme meine Bürde wer. Ohne dich zerstieben, würden mir im Nu glauben, hoffen, lieben, alles Herr, bist du. Drum, so will ich wallen, meinen Pfad dahin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Klingen jauchz ich froh dir zu. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du.